21. September 1967, Donnerstag. Unser Haus am Riverside Drive hat einen anderen Eingang im Keller, wo die 96. Straße den Damm unterläuft, und vermutet eine bleigraue Tür nach den offenen Höhlen der drei Garagen vor dem schwärzlichen Ansatz der Brücke, die Öffnung eines Ganges zwischen geknickten Wänden. Hinter der offenen Tür, die heute nässliches, braunes Laub aus dem Park eingesogen hat, sind alle verschlossen. Die zur inneren Feuertreppe, die zu den Fahrstühlen, die übrigen, hinter denen Werkzeug und Müllofen stecken. Heute Abend ist Mrs. Creswell der niedrige Gang zu eng, drückt sie ohne Geduld auf den Knopf, der Mr. Robinson nach unten rufen soll. Nicht, weil sie eingeregnet ist, nicht, weil sie mit Einkaufstüten in beiden Armen schlecht sich wehren könnte. An einem solchen Gang, berichtet die New York Times, im Keller eines Hauses an der 181. Straße West, nahe der Fort Washington Avenue, immer neben uns. Wenn wir umstiegen aus der U-Bahn in die Fernbusse, wenn wir die auswärtigen Besucher auf die George Washington Bridge führten, als wir Huhn auf jüdische Art aßen, nicht weit von einem solchen Bürgerhaus, dessen Ziegel eins vornehmer Sandsteinzierat zusammenhält, wenige Schritte von jenem Keller, immer neben uns, fand der Verwalter, Mr. Hartnett, gestern zwei Kabinenkoffer, laut Anhänger, Eigentum von Anne Solomon. Ihr Witwer wusste von solchen Koffern nichts und stellte Mr. Hartnett frei, sie zu öffnen. Der eine war leer, im anderen befanden sich die Leichen von drei Kindern, eingeschnürt in Dachpappe und Abendzeitung vom Januar 1920, März 1922 und Oktober 1923, so gut wie Mumien erhalten. Nach Mr. Solomon, der seine Anne erst 1933 geheiratet hat, ist sie vorher Dienstmädchen in White Plains gewesen. Den Koffer kann sie erst 1935 nach dem Einzug in die 181. Straße heimlich untergestellt haben, um darüber noch bis 1954 zu ihrem eigenen Tod zu leben. Eine amerikanische Mutter, sagt Mr. Robinson, denn er bemerkt Mrs. Crespels Blick auf die Daily News, die auf dem Hocker neben ihm im Fahrstuhl ausgebreitet ist. Er steht mit dem Gesicht zum Gitter, während er sie aus dem untersten Geschoss nach oben fährt. Eine amerikanische Mutter, sagt er mit seiner dünnen, harten, spanischen Stimme. Das erste Mal mit 14, dann mit 16, dann mit 17 Jahren und hat doch noch mit 27 geheiratet. Was hatte sie Jakob Solomon zu sagen? Mr. Robinson. Robinson mit dem Profil des Adlers. Seit zwei Jahren einer der drei Fahrstuhlführer in diesem Haus. Begann bald Mrs. Creswell zu grüßen, mit Äußerung, die klang wie auf Wiedersehen oder Guten Morgen. Und fand sich widerwillig ab mit ihren englischen Antworten. Mr. Robinson hat Jugendjahre in Deutschland verbracht. Er glaubt, diese Ausländerin verstanden zu haben. Die Landschaft in Deutschland? Wunderbar, sagt er. Er wiederholte diesen Satz bereitwillig, um andere verschweigen zu können. Er wollte der Deutschen eine Freude bereiten. Denn der kubanische Flüchtling hatte zwar das Bürgerrecht rascher erkauft mit der freiwilligen Meldung zur Armee, war noch in North Carolina dankbar für die Ausbildung zum Niederfrequenztechniker. Im Sperrgebiet um den Schwarzen Berg bei Grafenwöhr hielt die Armee ihm einen Spiegel vor. Im Spiegel der Armee nahm er seine rote, fast indianische Haut wahr. Auch seine schwarzen Haare, die ihm in glänzenden, kurzen Wellen bis in den Nacken liegen, so hart, dass sie sich keinmal unter seinen tastenden Fingern verschieben. Der gemeine vierten Grads Robinson musste erst verwarnt werden, wegen einer Schlägerei mit Rosahäutigen, vor dem Bahnhof von Bayreuth, bis er lernte, mit den Dunkelhäutigen trinken zu gehen, in die schmutzigeren Kneipen, wo der Rum teurer war und die Mädchen ihre Verachtung offener und zu höheren Gebühren zeigten. Die Landschaft war der Oberpfälzer Wald, den er nachts sah, aus dem Fenster des Funkmesswagens nahe Flossenbürg, der Grenze der CSSR. Das Flossenbürger Konzentrationslager kann am besten als eine Fabrik beschrieben werden, die mit dem Tode handelt. Boshafte Tötungen von Juden waren an der Tagesordnung. Einspritzung von Gift und Genickschüsse waren alltägliche Begebenheiten. Für sein letztes Jahr ließ der gemeine Robinson sich nach West-Berlin kommandieren. Auch nach West-Berlin, wie in jedes Ausland, exportierte die Armee die Ghettos, die sie in den einheimischen Militärgebieten verbot. Auch in West-Berlin waren die Kneipen für Amerikaner zweiter Klasse mehr verwahrlost, öfter ein Ziel der Polizei und teurer als die Bierstuben für gewöhnliche Bürger. Und in Berlin lachten die Deutschen über die Ausländer, wenn sie am 4. Juli in ihrer rollenden Ausrüstung über die Kleeallee paradierten, die flachen Hände unter dem Kinn zusammengelegt, in unbrauchbaren Sitzhaltung erstarrt, wild geradeaus blinkend wie die Puppen im Spielzeug. In Berlin kannte er ein Mädchen, das von seinem Englisch lernen wollte. Mit seinem Englisch von den Straßen der Bronx wurde das Mädchen nicht verstanden, bei Amerikanern, die erst von einer Schule hatten. Der gemeine Robinson hatte an eine Liebschaft gedacht. Berlin konnte ihn in Deutschland nicht halten. Die Armee konnte ihn nicht halten. Und womöglich war es eine gute Freundin, die der Anne Solomon den Schiffskoffer mit den Mumien in den Keller gepflanzt hat, sagt Mr. Robinson. Niederfrequenztechniker, Fahrstuhlführer, Installateur, Klempner, Maler. Händler mit gebrauchten Fernsehgeräten, Verwalter des Abstellkellers, der Mrs. Crespal nicht erkennt, wenn er ihr auf dem Broadway begegnet, in Gesellschaft von elegant gekleideten Negern, schweren und kräftigen Männern von ungewohnt munteren Wesen, eine nicht ausfragbare, nicht begreifliche Person. Er geht Mrs. Crespal aus der Kabine voran und tippt auf ihren Klingelknopf, bis Marie die Tür aufzieht, heute nur bis zum Spielraum der Kette, vorsichtig und nicht ganz erleichtert bei seinem Anblick. »Es wurde gemacht, wie du gesagt hast«, verspricht er dem Kind, das ihn mit einem erinnernden, wartenden Blick aufhält. »Wir haben nachgesehen. Puedos esta segura en nuestra casa no hay cementerio particular.« Im Umwenden zwinkert er Mrs. Crespal zu. Mitten im Zwinkern hebt er die Hand und betupft sich die Haut im linken Augenwinkel, mehrmals, mit behutsamen Fingern, wie immer, wenn wir sicher glauben, dass er lügt.